BBAG. Für Fans, für alle Ligen. Dein Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Episode von BBAG, der Podcast. Auch heute soll es wieder um Menschen mit Behinderung gehen und um den Fußball. Auf der organisatorischen Ebene, aber auch auf der emotionalen. Die BBAG, die Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft, versteht sich ja als Bindeglied zwischen Menschen mit Behinderung und dem Fußball und widmet sich zum Beispiel der Frage, wie der Fußball und das Stadionerlebnis inklusiver werden können. Damit sich alle im Stadion wohlfühlen und niemand ausgegrenzt wird, gibt es die Beratungsstelle der BBAG. Und die hat auch gut zu tun, erzählt gleich die Projektleiterin Daniela Worps. Zuerst aber erklärt sie Heinz Schindler, warum die Beratungsstelle denn ausgerechnet Kick-In heißt und wer warum dort vorbeischaut.
Ja, Kick-In haben wir als Name gewählt, weil da sozusagen Kicken und Inklusion mit dabei ist. Kick-In gibt es seit 2017 und wir beraten zur Inklusion im Fußball. Wen wir beraten, ja, es ist relativ einfach. Hauptsächlich Vereine des Profifußballs, aber auch bis runter in die dritte Liga. Fans aber auch, also Fanzines, Fangruppen, fangeführte Museen haben wir alle schon gehabt. Genau, und wir beraten zu allen Themen, die sich rund um das Thema Inklusion und Vielfalt abspielen. Also von wie mache ich mein Museum zugänglicher für blinde Menschen oder was mache ich sozusagen, um mehr Frauen in eine Geschäftsführung eines Vereins zu bringen.
Was war eigentlich quasi der Kick-Off für Kick-In? Gestiegene Nachfrage jetzt bei den Leuten, die sich beraten lassen wollen? Oder habt ihr einfach von euch aus das Angebot, ich sag mal, professionalisiert oder strukturierter angeboten?
Also grundsätzlich geht das Angebot von Kick-In ja auf die Geschichte der BBAG zurück. Ne? Die BBAG hat immer schon sich für Barrierefreiheit eingesetzt, natürlich mit dem Fokus auf Menschen mit Behinderung. Und sozusagen das Thema Inklusion kam ja dann eher in den letzten Jahren verstärkt hinzu. Ne? Als Themengebiet auch mit einem ganzheitlicheren Verständnis von, was macht eigentlich Zugangsbarrieren im Fußball aus. Deutlich wurde eben immer wieder, dass eben auch die ehrenamtliche Struktur da Grenzen hat, ne? Und dementsprechend wurde auch in Kooperation mit der DFL, wurde dann die Idee geboren, ob man nicht mal so eine Beratungsstelle ins Leben rufen möchte. Und das ist dann eben 2017 endlich passiert. Ich hatte das Glück, die Projektleitung übertragen zu bekommen. Total schön. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, um die Frage zu beantworten, wir arbeiten ausschließlich nachfrageorientiert. Wir klopfen nicht überall an und sagen, hallo, wir sind die Beratungsstelle, bitte bearbeitet mit uns. Sondern wir sagen, wir sind da, wir haben immer eine offene Tür und das wird tatsächlich auch mega gut angenommen. Also so gut, dass wir mittlerweile schon Beratungsanfragen nach hinten schieben müssen, weil wir einfach die Kapazitäten personell nicht haben.
Nachfrageorientiert heißt natürlich auch, man muss euch erstmal kennen.
Man muss uns erstmal kennen, genau. Wir machen uns schon auch bekannt, ne? Wir haben auch dank der Unterstützung der DFL und der Aktion Mensch, aber auch im BBAG-Netzwerk natürlich ein wahnsinnig breites Netzwerk an Mitgliedern, an Vereinen, die auch Mitglied der BBAG sind. Vertreten durch die Behindertenfanbeauftragten, die uns dann natürlich kennengelernt haben von Anfang an und das eben auch in ihre Vereinsstrukturen tragen. Und wir merken jetzt auch zunehmend, dass es auch andere Abteilungen erreicht.
Du hast eben schon zwei Stichworte gebraucht, DFL und Aktion Mensch. Welche Rolle spielen die?
Die DFL und die Aktion Mensch, die unterstützen uns finanziell. Ohne diese finanzielle Unterstützung, also es nennt sich dann Starthilfeförderung in der Aktion Mensch, ohne das hätten wir das auch gar nicht so aufbauen können. Das hat uns die Freiheit gegeben, auch wirklich mal ein halbes Jahr lang am Anfang zu sagen, wir besuchen jetzt erstmal Vereine und Fangruppen und fragen die mal, was sie unter Inklusion verstehen, was sie für Bedarfe haben, auch an Unterstützung in dem Bereich. Und darauf haben wir unsere Arbeit aufgebaut. Also alles, was wir jetzt tun, Fuß sozusagen auf diese Anfangsphase, die wir wirklich Zeit hatten und nicht direkt Geld verdienen mussten. Leider ist es aber so, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, die Aktion Menschförderung hat ein Ende. Ne? Das wird 2021 im Sommer sein. Und ab da sind wir aufgefordert, das ist auch eine Förderbedingung der Aktion Mensch, dass wir uns selbst finanzieren. Das impliziert auch, und das ist jetzt schon so, unsere Beratungsleistungen sind nicht kostenlos. Für Fans sind sie kostenlos, das haben wir mit der DFL so vereinbart. Aber für Vereine ist es ist, das nicht. Aber wir haben eben vergünstigte Beratungssätze, um eben auch sicherzustellen, uns geht es um die Sache und nicht um die Kohle.
Wie schätzt du das denn ein? Werdet ihr euch selbst finanzieren können nach Ende dieser Förderung?
Also wir arbeiten hart dran und die Nachfrage ist grundsätzlich auch da. Es ist natürlich, Corona macht da gerade einen riesen Strich durch die Rechnung, muss man ganz ehrlich so sagen. Das haben wir auch der Aktion Mensch schon mitgeteilt, dass die echt positive Entwicklung, die Kick-In so genommen hat, jetzt natürlich durch Corona einfach auch einen Dämpfer hatte. Also ob sich das zeigt dadurch, dass sich weniger Leute bei den Schulungen anmelden, weil die Vereine oder auch Fanprojekte zum Beispiel gerade Ausgabenstopp haben. Ob es sich dadurch zeigt, dass eben auch Beratungsverhältnisse, die angefragt wurden, jetzt nicht in Anspruch genommen wurden, weil es halt hieß, wir müssen erstmal gucken, wie das hier im Fußball weitergeht, ne? Und ob wir das nächste Jahr noch so viel Geld haben oder irgendwie eher gucken, wo wir sparen können. Da gibt es auf jeden Fall sozusagen Einschränkungen. Was wir aber schon wissen und was der Vorstand auch ganz klar für sich entschieden hat, ist, dass wir weitermachen. Nicht im selben Stundenumfang wie vorher, das können wir nicht leisten, die Einnahmen sind nicht da. Aber was toll ist auch, ist da auch ganz wichtig zu erwähnen, dass die DFL den Erfolg des Projekts auch sieht und sich schon jetzt vorab verpflichtet hat, auf jeden Fall weiter zu unterstützen. Genau, und der DFB, den beraten wir auch und da sind wir auch in guten Gesprächen, aber das wird sich halt alles jetzt noch zeigen in den nächsten Monaten. Also Daumen drücken ist angesagt.
Machen wir. Mit wie vielen Leuten seid ihr denn unterwegs?
Wir haben angefangen zu anderthalbt. Also ich bin Vollzeit als Projektleitung für Kick-In angestellt und dann meine Kollegin Nadja ist Teilzeit in der Verwaltung tätig. Mittlerweile haben wir noch einen Projektmanager eingestellt, den Carlo, der vor allem sich um die Schulung und aber auch Projekte abseits der Beratung kümmert. Wir machen zum Beispiel jetzt ab Frühjahr 2021 bauen wir ein Online-Wörterbuch für leichte Sprache im Fußball auf. Da freuen wir uns schon sehr drauf und solche Projekte betreut dann Carlo und dann haben wir noch Unterstützung im Bereich PR und Webseiten.
So eine Beratung, wie sieht die aus? Da kommt jemand, hat ein Projekt und sagt, helft mir.
Ja und nein. Also manchmal ist es so, dass die Vereine kommen und sagen, ja, ich habe ein Projekt, hilf mir bitte. Ganz oft haben sie einfach eine Fragestellung, so wie werden wir inklusiver? Was natürlich so einfach nicht zu beantworten ist. Und wir gucken erstmal, was genau brauchen die? Was soll das für ein Prozess werden? Oder gibt es eher einen eingegrenzten Bereich, wie jetzt zum Beispiel ein Kids-Club, wo man mal rangehen kann und wirklich mit einem Einzelprojekt arbeiten kann? Ganz oft sind es aber eben beim FC St. Pauli oder bei Schalke oder beim VfL Wolfsburg sind es eher so globalere Fragestellungen, ne? Wie professionalisieren wir die Behindertenfanbetreuung? Wie organisieren wir eine Inklusion im Gesamtverein? Ne? Und da eben ist ein ganz großer Anteil meiner Arbeit, die Menschen auf den Weg zu bringen, die da mit dem Thema in den Vereinen befasst sind und da verschiedene Projekte zu entwickeln, aber eben auch mal Prozesse zu organisieren, wirklich partizipative Prozesse, Workshops mit Fans, Sensibilisierungseinheiten für GeschäftsführerInnen oder DirektorInnen-Ebene, aber auch für MitarbeiterInnen, Netzwerkaufbau zu unterstützen, ganz unterschiedlich.
Leute auf den Weg zu bringen, ist die eine Geschichte, die müssen denen dann natürlich auch gehen. Kontrollierst du das dann auch noch oder ist das dann wirklich den Verein überlassen und den beispielsweise Fanbehindertenbeauftragten?
Kern unserer Arbeit ist ja die Partizipation. Am Ende des Tages, irgendwann werden wir weg sein, ne? Und dann sollten die Vereine bestenfalls selber in der Lage sein, die Arbeit weiterzutragen und wir sind dann vielleicht nur für Einzelprojekte angefragt, ne? So in unserer Expertise und Fachkenntnis von Einzelthemen. Aber grundsätzlich ist unser Ziel, genau mit den Fanbeauftragten oder auch den Fans vor Ort, also denen die notwendigen Skills zu vermitteln und Fähigkeiten zu vermitteln, dass sie danach die Arbeit selber weiterführen können. Wir sind sozusagen, ich sage jetzt mal, die Starthilfe. Genauso wie die Aktion Mensch für uns die Starthilfe war, sind wir sozusagen für die Vereine so eine Art Starthilfe, wenn wir so eine Prozessbegleitung machen.
Haben sich Vereine von Anfang an gern beraten lassen oder habt ihr da erstmal ein bisschen dickere Bretter bohren müssen? Weil ich meine, viele Vereine haben ja Unmengen an Personal hinter den Kulissen. Und nehmen dann eben Externe zur Beratung mit dazu. Da kann ich mir auch vorstellen, der eine oder andere sieht das ein bisschen weniger freudig.
Also die Erfahrung, dass unsere Beratung nicht von allen positiv begrüßt wird, habe ich auch schon gemacht. Ganz oft gab es da so eine Basis der Unsicherheit. Ich würde mal behaupten, dass jemand, der sozusagen in seiner Position ruht und eine Sicherheit hat, auch im Unternehmen oder in einem Verein dann in diesem Fall, wenn du dir deiner Position sicher bist, dann holst du dir auch Hilfe und das ist ein Zeichen von Souveränität. Tatsächlich habe ich schon sehr oft erlebt in den Beratungsverhältnissen, dass wir sozusagen als eine Art Stimmverstärker genau der Personen agieren konnten, die sich für solche Themen wie Inklusion und Vielfaltsförderung einsetzen und vielleicht im Unternehmen noch gar keine so starke Position haben, weil zum Beispiel der Geschäftsführer XY denkt, na, was soll denn der Scheiß irgendwie? Mich interessiert jetzt erstmal, wie viele Tickets ich verkaufen kann. Dass das aber zusammenhängt, versteht er noch nicht. Ich mach mal so ein anderes Beispiel noch auf. Ich habe ja früher als Fan-Interessensvertreterin gearbeitet. Ich war Teil Geschäftsführung von Football Supporters Europe, also eine europäische Interessensvertretung von Fußballfans. Und in der Rolle habe ich im Bereich Antidiskriminierungsarbeit ganz oft dieselben Sachen gesagt, wie heute auch. Und heute habe ich aber die Rolle Kick-In, Beratung für Inklusion im Fußball. Und wenn ich mit dieser Rolle auf die Vereine zugehe und genau dieselben Sachen sage wie vor 10 Jahren, plötzlich heißt es ja, wenn das eine Beraterin sagt, dann müssen wir das wohl ernst nehmen, ne? Und vorher war ich eher die Fan-Tante, die nervt.
Du sprichst gerade deine internationale Erfahrung an. Heißt natürlich, du kannst auch vergleichen. Ist man hier mit BBAG und Kick-In gut aufgestellt, verglichen mit dem europäischen Ausland?
Also wenn man betrachtet, dass eine Interessensvertretung von Fans mit Behinderung in einem Land sich professionelle Strukturen aufbaut, der Beratung zur Inklusion, dann würde ich sagen, absolute Spitze. Das gibt's so nur vergleichbar in England. Die BBAG geht sogar noch einen Schritt weiter mit der Positionierung von Kick-In. In England ist es so, da gibt's Level Playing Field und die machen so Schulung und Beratung speziell und ausschließlich zum Thema Fans mit Behinderung. Aber wir haben uns für ein ganzheitliches Inklusionsverständnis entschieden, weil es uns auch wichtig ist, dass Projekte, die zum Beispiel vermeintlich nur Frauen oder vermeintlich nur Menschen mit Migrationsgeschichte betreffen, auch im Sinne der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung gedacht werden und umgekehrt. Also wir glauben halt nicht, dass ein Mensch nur behindert ist oder nur schwul oder nur weiblich, sondern dass halt auch ganz oft ganz viele Faktoren zusammenkommen und das immer zusammen betrachtet werden sollte.
Hast du ein Lieblingsprojekt, das du gerade am Beraten bist oder schon realisiert hast? Und wenn ja, welches?
Es ist immer schwierig, von Lieblingsprojekten zu sprechen.
Oder worauf du besonders stolz bist, dass ihr das realisiert bekommen habt. Vielleicht formulieren wir es so.
Ja, also es gibt genau genommen 2 Lieblingsprojekte. Im Bereich der Beratung würde ich sagen, ein Lieblingsprojekt definitiv war das die Reise, Bildungsfahrt nach Oswiecim, also nach Auschwitz, mit einer Gruppe von über 20 BVB-Fans im Alter zwischen 18 und 65 Jahren und darunter 5 gehörlose Fans. Da haben wir sozusagen mit dabei beraten, wie man die Methoden und die Umsetzung der 5-tägigen Studienfahrt mit Fans des BVB so gestaltet, dass es für alle inklusiv ist. Also wirklich für alle, egal welchen Bildungsstand du hast, ob du gehörlos bist oder nicht. Das war so eins unserer Ziele. Und das war so toll, dass in der Auswertungsrunde der halbe Raum geheult hat vor Rührung. Und das kam noch nie, also so wurde mir es gesagt, bei irgendeiner anderen der Auschwitzreisen vor. Es fanden alle wahnsinnig berührend und toll, wie die Gruppe miteinander funktioniert hat. Und das hat eine sehr, sehr große Bindung auch unter den TeilnehmerInnen geschaffen. Das war wirklich toll. Ein weiteres Projekt, was ich wirklich als Lieblingsprojekt in meiner Zeit bei Kick-In bezeichnen würde, ist die Reihe Kick-On at Home. Wir haben jetzt zu Corona-Zeiten im Lockdown im ersten, waren wir in der Situation, dass wir gesagt haben, was können wir tun, um jetzt weiterzumachen? Weil es war klar, erstmal brechen alle Workshops weg, alle Präsenztermine brechen weg. Das war dann direkt der Montag nach dem Beginn des Lockdowns. Und dann saßen wir da im Team via Videocall und haben einfach gesagt, okay, machen wir jetzt Dienst nach Vorschrift oder machen wir was für die Menschen da draußen? Das ist so eine besondere Situation und wir haben auch in der Mitgliedschaft so viele Menschen aus der Risikogruppe. Wir wollen jetzt was für die tun. Und dann haben wir zum einen einfach die Hilfsprogramme aus dem Fußball auf einer virtuellen Landkarte zusammengefasst. Und das war ganz toll. Und dann haben wir innerhalb von 3 Wochen, was ich bis heute immer noch Wahnsinn finde, eine virtuelle Veranstaltungsreihe aufgezogen, die auch barrierefrei inklusiv organisiert ist. Also beispielsweise standardmäßig mit Gebärdensprachverdolmetschung. Die nannte sich dann Kick-On at Home. Und da hatten wir dann, ich glaube, 16 Veranstaltungen bis Anfang Juni, über 1200 TeilnehmerInnen virtuell. Wir haben eine Lesung für Kinder gemacht, wir haben aber auch Podiumsdiskussionen gemacht oder auch eine Minifilmpremiere. Ganz unterschiedliche Sachen, immer so unter diesem Motto Fußball und Vielfalt, und haben dabei Spenden gesammelt bei jeder Veranstaltung und da sind über 7000 Euro Spenden zusammengekommen. Das sind so meine 2 Lieblingsprojekte, einmal die Fahrt beim BVB und dann Kick On at Home.
Dann sag uns eben noch zum Abschluss des Gesprächs, wie virtuell wird das neue Jahr?
Ich glaube, 2021 wird weiter virtuell bleiben, aber auch viel hybrider werden. Also es wird viel mehr Mischung geben zwischen virtueller Welt und Präsenzveranstaltungen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil wir glauben, dass das die Barrierefreiheit und die Inklusion auch weiter nach vorne bringt. Eben viele Barrieren auch abbaut der Teilnahme, die sonst vielleicht durch Anreisewege einfach da gewesen wären. Und ich glaube, da hat Corona auch dem Fußball viel beigebracht. Was zählt, ist nicht nur im Stadion und am Stadion und in der Geschäftsstelle, sondern es gibt vielfältige Formen, um sich als Fanszene oder auch als Verein mit seinen Mitgliedern irgendwie zusammenzufinden. Und ich hoffe, dass die Vereine das noch lange verinnerlichen werden und weiter vorantreiben.
Daniela Wurps, Projektleiterin von Kick-In, der Beratungsstelle der BBAG. Der SV ist nicht nur der viel zitierte Dino der Bundesliga, sondern auch eines der ganz frühen Mitglieder der BBAG. Und, das werden viele kaum noch erinnern, er ist ein Verein, bei dem früher viel Musik drin war. Uwe Seeler pfiff fröhlich in der Rasierwasserwerbung, Kevin Keegan wurde zum One-Hit-Wonder und sang im Sportstudio. Yes, zum bekennenden HSV-Fan Dieter Thomas Heck in die ZDF-Hitparade schaffte es dieser Song. Wer wird deutscher Meister? Ha, 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 HSV. Wer wird deutscher Meister? Ha, 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 HSV. Manch einer von denen, die das damals miterlebt haben, ist heute in einem Alter, in dem Pflegebedürftigkeit eine Rolle spielt. Bei manchen setzt schon das Vergessen ein. An genau dieser Zielgruppe, demenziell erkrankte Menschen, richtet sich ein Angebot der Abteilung Fankultur des HSV. Erinnerungen aus dem Koffer, aus einem ganz besonderen Koffer.
Ich packe unseren HSV-Erinnerungskoffer, ne? Da ist standardmäßig ein Fußball drin, da ist eine alte HSV-Kutte drin. Und dann sind da ein paar Fußballschuhe, aber ganz alte, von früher, wie man sie früher getragen hat, drin.
Birgit Schäffner bereitet sich auf ihren Einsatz in einer Pflegeeinrichtung für demenziell Erkrankte irgendwo in Hamburg vor. Ihr HSV-Erinnerungskoffer enthält aber noch viel mehr.
Dann sind da Fotos drin, zum Beispiel ein Mannschaftsbild des HSV, der ruhmreichen Mannschaft von 1979.
Vielleicht erkennt ja jemand die Kals, Cargos oder Keegan oder erinnert sich an dessen mehr als 40 Jahre alte Hitsingle. Ein Foto von Felix Magath, ein Buch von Uwe Seeler und noch einiges mehr soll alte Zeiten zurückrufen, an die man sich gern erinnert, sagt Fanny Beun. Sie ist Fanbeauftragte mit dem Schwerpunkt Inklusion beim Hamburger SV und organisiert Koffer sowie Helferinnen und Helfer.
Wir sind natürlich nicht gleich losgezogen und haben den Koffer gefüllt und sind damit in die Pflegeeinrichtung gezogen, sondern das ist ja schon ein bisschen Vorbereitungszeit da gewesen. Also die haben sich schon genau damit auseinandergesetzt, wer ist die Zielgruppe und bei welchen Jahrgängen macht es einfach auch Sinn. So, und da war relativ schnell klar, dass die erfolgreichen Jahre, die 80er, praktisch die Jahre sind, die eben sehr, sehr präsent sind.
Wie die Nacht von Athen, der Gewinn des Europapokals der Landesmeister anno 83.
Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu machen. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Die Idee des Erinnerungskoffers hat in Deutschland zuerst Fortuna Düsseldorf umgesetzt. Fanny Boyn hat sie für den HSV adaptiert und hat ein Helferteam, das so heterogen ist wie die Erinnerungen der Menschen, die sie besuchen.
Unsere Helfer, muss man sagen, das sind ja 20 an der Zahl, die kommen auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also das ist derjenige, der seit Jahren auf der Nordtribüne bei uns steht, die Dauerkarte hat und noch sehr jung ist. Und das ist aber auch der Rentner, der gesagt hat, er möchte sich ehrenamtlich betätigen. Was aber alle verbindet, ist, dass sie irgendeine Berührung haben zum Thema Demenz. Also dass Oma, Opa, Vater, Mutter, Bekannter, wer auch immer, noch eine demenzielle Erkrankung hat oder hatte, von daher ein ganz, ganz großes Verständnis dafür da ist. Und von daher können die da schon sehr wohl darauf eingehen und auch mit den Situationen umgehen.
Die 20 Helferinnen und Helfer haben sich Hamburg aufgeteilt. Je 4 bis 6 von ihnen sind in einer Region der Stadt unterwegs. Jeweils zu zweit gehen sie in die Pflegeeinrichtungen.
Es ist eine gemütliche Runde. Es sind eigentlich nie mehr als 6 Menschen dort. Meist Männer, aber da ist das Thema Fußball ja auch prädestiniert, zumindest in der Vergangenheit. Die konnten sich anmelden bei ihrer Einrichtungsleitung. Wir haben einen kleinen, gemütlichen, abgetrennten Bereich, wo auch im Hintergrund jeweils immer eine Person der Einrichtung dabei ist für alle Fälle, aber die bleibt passiv.
Dafür, dass die Gäste nicht passiv sind, sorgt Birgit Schäffner ganz routiniert und mit viel Empathie.
Und dann sagen wir, ja, wir machen heute eine kleine Kaffeeklatschrunde zum Thema HSV und Fußball. Und dann habe ich ein paar Sachen mitgebracht und öffne meinen Koffer und biete den Gästen an, dass sie sich mal ein Utensil aus diesem Koffer herausnehmen können. Wenn die Gäste im ersten Moment noch zu schüchtern dafür sind, dann nehme ich einfach ein Utensil in die Hand und frage die Gäste, ob sie auch vielleicht früher mal Fußball gespielt haben. Oder frage sie zum Beispiel, ob sie schon mal im Volksparkstadion waren, um sich ein Spiel anzuschauen. Also eine kleine Warm-up-Runde erstmal.
So animiert kommen allmählich Gedanken an das damals im Volkspark. Demenziell Erkrankte, dafür haben die Helferinnen und Helfer den geübten Blick, zeigen ihre Resonanz anders.
Auch wenn sie Gäste zu Anfang noch ein bisschen, na, ich will nicht sagen teilnahmslos, aber einfach so tatenlos da saßen, kann man schon sehen, dass da auf einmal Bewegung in die ganze Sache kommt. Also nicht nur körperlich Bewegung, indem sie sich Sachen greifen oder so, sondern auch an der Mimik erkennt man das, wenn man genauer hinschaut, auch an den kleinen Lachfalten zum Beispiel oder an den Blinzeln der Augen. Da ist schon dann sofort eine Reaktion zu erkennen, relativ schnell.
Es wird erzählt von früher, vielleicht vom HSV, vielleicht auch von ganz anderen Dingen, die irgendwie mit Sport zu tun haben. Aber Hauptsache, es werden Erinnerungen geweckt und wenn möglich geteilt. All das hängt natürlich auch vom Grad der Demenz ab, gibt Fanny Boyn zu bedenken.
Wir wollen praktisch das Wohlbefinden der Bewohner stärken und wie weit es Sinn macht, jemanden, der schon sehr fortgeschritten ist in seiner Erkrankung und im Stadium 3 ist beispielsweise, damit an den Tisch zu holen, das muss die Pflegeeinrichtung selber entscheiden. Also da sind wir gar nicht jetzt speziell nur auf eine Tagespflegeeinrichtung beschränkt. Also das kann sehr variieren.
Mitunter trifft man auch auf Fans des FC St. Pauli. Daher will der Nachbarverein nun auch einen Erinnerungskoffer entwickeln. Irgendwann soll es dann in den Pflegeeinrichtungen zum Lokalderby kommen. Hat selbstredend auch diesem Projekt eine Auszeit aufgedrückt. Und so entstand ein digitaler Erinnerungskoffer, der über das Internet auf die Reise geschickt wird.
Das ist ein Film, ein Beitrag, der entstanden ist über 30 Minuten mit ganz vielen Beiträgen aus der HSV-Geschichte, mit vielen positiven Erinnerungen, mit O-Tönen, aber auch mit Eintrittskarten, die wir da reingespielt haben. Wie die Pflegeeinrichtung jetzt diesen Beitrag, diesen digitalen Erinnerungskoffer nutzen, ist auch selber denen überlassen. Also ob sie den am Stück zeigen, 32 Minuten oder immer nur einzelne Beiträge, das muss man dann selber gucken. Aber das, glaube ich, war nochmal eine gute Möglichkeit, eben diese sehr, sehr lange Zeit zwischendurch doch ein bisschen zu füllen.
Und um selbst in Erinnerung zu bleiben.
mal, Alexa, das ist fast schon ein geflügeltes Wort in manchem Wohnzimmer. Aber auch im Wohnzimmer der Fans von Werder Bremen. Dabei heißt Alexa eigentlich Alexandra. Und sie ist alles andere als virtuell. Sie ist die Behinderten-Fan-Beauftragte des SV Werder und somit Anlaufstelle am Weserstadion und bei Auswärtsfahrten. Und auch der Begriff Werder-Familie trifft bei ihr zu. Heinz Schindler hat sie getroffen, Alexandra Lüdecke.
Alex, als Behinderten-Fan-Beauftragte von Werder Bremen, was umfasst dieser Job eigentlich alles?
Also als Behinderten-Fan-Beauftragte von Werder Bremen bist du eigentlich, wenn du so willst, Mädchen für alles. Du musst vermitteln zwischen Verein und Fans. Du hast deine ganzen Aufgaben rund ums Stadion, um den Verein, um Spieltag zu managen. Du baust einen Pool auf von Mitarbeitern, die eben halt am Spieltag auch da für dich sind, weil du selber am Spieltag gar nicht so viel Aufgaben. Du musst Ansprechpartner sein für Fragen, für Belange, die die Spieler haben, sowie auch die ganzen Fans. Von daher ist das ganz, ganz wichtig, immer präsent zu sein. Ja, und dann kommen eben halt Anfragen. Wie komme ich ans Ticketing? Wo sind die Plätze? Wie komme ich überhaupt ins Stadion? Gibt es überhaupt Plätze für Behinderte? Also man ist halt auf sämtlichen Kanälen wird man bombardiert und befragt. Ja, und das ist eigentlich total schön, weil ganz viele wissen gar nicht, dass es Plätze für Menschen mit Handicap gibt im Stadion. Dann sage ich jetzt mal, ist der Spieltag da? Da geht man halt schon morgens hin, macht alles, brieft sein Team.
Wie groß ist das Team eigentlich und wann fängt so ein Spieltag für dich morgens an?
Also bei mir beginnt der Spieltag um 10 Uhr meistens, wenn es ein 15:30 Spiel ist. Dann sind meistens 4 oder 5 Leute vom Team schon da. Unser Team besteht im Schnitt zwischen 10 bis 15 Personen, was wir jetzt gerade aufstocken werden ein bisschen. Die sind dafür da, dass auch vorher wirklich kontrolliert wird, sind die Behindertentoiletten alles sauber. Ist das Stadion, ist alles barrierefrei, dass da nichts rumliegt, dass alle Plätze gut erreichbar sind. Dann ist man dann schon eben halt ansprechbar vor Ort, weil wirklich schon die ersten Fans morgens kommen. Das stellt man sich nicht vor, aber die stehen wirklich morgens schon ab 10, 11 sind schon Fenster.
Hast du die mal gefragt, was ihnen das bringt, so früh schon da aufzulaufen?
Wir kriegen einen guten Parkplatz, das ist immer die erste Antwort. Manche wollen vielleicht noch mal an die Weser gehen. Unser Stadion liegt ja nun direkt an der Weser, das bietet sich halt an. Sie wollen gucken, wie Spieler kommen. Die wollen noch mal in den Fanshop gehen. Also die haben ganz viel auf dem Programm. Und was am schönsten ist, das finde ich immer sehr schön, ist, bei uns wird sich meistens gegen 12 oder 13 Uhr treffen sich Menschen mit Handicap an einem bestimmten Ort. Und das ist so eine Bratwurstbude. Da trifft man sich und dann klönt man und tauscht sich einfach aus.
Hast du das irgendwann mal eingeführt oder ging das von den Fans aus?
Das ging von den Fans aus. Also das Einzige, was ich eingeführt habe, das ist entstanden von Fanclub. Barrierefrei Grün-Weiß heißt der. Und da habe ich ordentlich gedramst, dass der entsteht. Das ist ein Fanclub für alle Menschen, jede Art von Handicap, aber auch eben halt ganz, ganz viele Menschen ohne Handicap einfach. Ein Inklusionsclub einfach.
Mich würde mal interessieren, wo siehst du dich als Behinderten-Fanbeauftragte? Bist du Vertreterin des Vereins gegenüber den Fans mit Handicap oder bist du Vertreterin der Fans mit Handicap gegenüber dem Verein?
Also ich würde mich einfach als Vermittler sehen. Natürlich muss ich Sachen umsetzen, die der Verein sagt. Einfach, da gibt es einfach Vorgaben, auch von den Verbänden her. Die müssen eingehalten werden. Da kann ich nicht sagen, okay, Spieler XY geht jetzt auf die Tribüne und ich kann auch nicht sagen, Rollstuhlfahrer stellt sich jetzt einfach auf den Mittelpunkt, weil so schön ist, das funktioniert einfach nicht. Von daher sehe ich mich als Vermittlerin einfach, ne, dass ich eben halt Anfragen von den Fans auch ans Präsidium gebe und sage, können wir das einen Teil davon umsetzen? Schaffen wir es komplett umzusetzen? Was haltet ihr davon? Wie geht das? Richtlinien, wie geht es eben halt auch vom Stadion her, von der Gegebenheit, von der Struktur, von der Infrastruktur, ob das überhaupt möglich ist. Von daher sehe ich mich da sehr, sehr als Vermittler für beide Seiten eben halt.
Wie weit bist du eigentlich überhaupt Fan von Werder? Weil du kriegst doch vom Spiel überhaupt nichts mit, oder?
Nein, ich muss also zu Hause mir das Spiel angucken. Das ist wirklich so, also ja, das ist so, wenn ich nach Hause komme und irgendjemand sagt, wie war das Spiel, kann ich es kaum sagen. Weil eigentlich, auch wenn ich die Zeit hätte, mich mal hinzusetzen und zu gucken, ja, dann unterhalte ich mich mit irgendjemandem. Da ist der Gastverein da. Da sind eben halt auch Fans, die vielleicht betreut werden, wo die Fragen haben. Da sind natürlich nette Kollegen da, mit denen man sich einfach auch nochmal eben austauscht. Also zum Spiel kommt man eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich ein grün-weißes Herz. Das wird immer so bleiben. Das ist mir, glaube ich, mit der Muttermilch eingetrichtert worden. Und das ist auch gut so. Ein Fan ist man immer.
Hast du dich eigentlich dran gewöhnen müssen, dass du im Stadion bist und vom Spiel wenig mitbekommst? Anfangs?
Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess, den man gar nicht selber merkt. Das merkt man einfach nicht. Es wird irgendwann, geht das so über. Dann sieht man vielleicht nur noch eine Halbzeit. Dann irgendwann nur noch 10 Minuten. Und man nimmt es gar nicht mehr wahr, dass man es nicht sieht. Ich glaube, also das ist, wie gesagt, ein schleichender Prozess, den man gar nicht so unbedingt mitkriegt.
Jetzt haben wir über Stadion gesprochen. Wie viel deiner Arbeit passiert aber eigentlich hinter den Kulissen, also gar nicht am Spieltag?
Ja, wie gesagt, es ist so, man kann, also ich habe mal eine Auflistung gemacht. Das sind so im Schnitt 2 bis 3 Stunden, die man telefoniert oder Mails hat oder WhatsApp, SMS, also alles. Von daher, das ist so 2 bis 3 Stunden, kann man sagen.
Jeden Tag, oder?
Ja. Doch, muss man so sagen, jeden Tag. Das kann dann vielleicht bei den einen Tag 2 Stunden, den anderen vielleicht 3, also so. Aber das, im Schnitt ist es wirklich so, dass man so viele Anrufe hat.
Nun ist dies Jahr ja ein besonderes. Gar nicht mal unbedingt für Werder, sage ich mal. Aber wegen Corona hat sich ja das ein oder andere in diesem Jahr geändert. Wie viel hat sich da in deiner Arbeit geändert? Hat sich die irgendwie verschoben?
Ja, sie hat sich verschoben in der Arbeit, dass sie halt im Stadion nicht mehr stattfindet, sondern halt viel am PC. Tatsächlich, man macht mehrere Videocalls oder eben halt Telefonate. Das ist schon ganz schön, dass man in Kontakt bleiben kann einfach und nicht unbedingt sagt, okay, jetzt ist, wir können nicht ins Stadion, es ist Schluss, Cut hier, sondern ja, man tauscht sich halt intensiver am PC aus oder wie gesagt am Telefon. Und was man nicht sagen dürfte, aber tatsächlich hat sich dadurch die Anfragen, weil viele Anfragen ja über Stadion sind, wie komme ich hin, wie muss ich wohin, was muss ich machen, das hat sich natürlich minimiert und so, dass man eben halt auch diese Videocalls, dass es gar nicht auffällt, so mehr Arbeit, sondern das hat sich einfach nur geswitcht sozusagen, also von Anfragen einfach auf Kommunikation weiter.
Ist dieser Job bei Werder für dich eigentlich was Besonderes, wo du sagst, ohne ging das gar nicht?
Ich glaube, jeder Mensch ist ersetzbar, so erstmal. Ne? Jeder kann irgendwas ausüben. Und ich glaube, man könnte ohne den Job leben. Aber das ist schon so verinnerlicht. Ich glaube, das ist schlecht.
Nun ist gerade Werder Bremen ja so ein Verein, wo man häufig von Stallgeruch redet, von der Werder-Familie. Ich wusste bis zu diesem Interview gar nicht, das bezieht sich auch auf die behinderten Fanbeauftragte.
Ja.
Erzähl
ja,
mal.
Also das ist wirklich so, also deshalb war diese Frage eben, hast du mich überrumpelt mit dieser Frage, ob ich ohne dem leben könnte? Ich bin damit einfach aufgewachsen. Also mein Vater hat 75 mit Dr. Böhmert sozusagen die Behindertenarbeit bei Werder Bremen ins Leben gerufen und Rollstuhlfahrerplätze ermöglicht, erschaffen. Seitdem bin ich mit ins Stadion gegangen, also seit Kleinkind. Von daher, ich kenne gar kein anderes Leben als im Stadion. Hab das, also die ganze Arbeit, wie die aufgebaut worden ist, mitgekriegt. Bin ganz früh schon mit hereingewachsen oder mit herangenommen worden, was man machen muss und wie wichtig das ist. Also Inklusionsarbeit, von daher hat sich für mich nie die Frage gestellt, ob ich mal ein Wochenende ohne Fußball verbringen kann. Und ich glaube, ich kann es. Ja, ich kann auch in Urlaub fahren, aber das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und 1990 bin ich dann halt stellvertretende Behindertenfanbeauftragte geworden und 2010 dann Behindertenfanbeauftragte.
Stellt sich beinahe zwangsläufig die Frage, die dritte Generation, gibt es die auch?
Wird es nicht geben. Also ich habe ganz bewusst meine Kinder so erzogen, dass sie es selber entscheiden können. Möchten Sie mit ins Fußballstadion? Und Sie haben einfach und sehen einfach, wie viel Arbeit das einfach ist in Ehrenamt. Und ich respektiere die Entscheidung meiner Kinder, dass sie einfach sagen, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Aber ja, man braucht eine tolle Familie dazu, um diesen Ehrenamt auszuüben.
Und du bist froh darüber oder froh auch darüber, dass sie dann immerhin nicht beim HSV sind?
Also mein Sohn war 10 Jahre lang Bayern-Fan. Ja. Zum 10. Geburtstag haben wir ihnen dann einen Stadionbesuch geschenkt mit Trikot kaufen und Unterschriften der, wie war der Verein nochmal? Nein, von Bayern München mit den Unterschriften, also ein Kram. Werder Bremen hat dann 2-5 gewonnen. Alle Tore haben Bremer geschossen und seit dem Tag ist mein Sohn Werder Bremen-Fan. Hätte ich es vorher gewusst, wäre ich schon mal früher mit ihm hingefahren. Also, ne, ich bin da ganz offen für meine Kinder, die dürfen sich ihre Vereine selber aussuchen.
Pädagogisch wertvoll. Dank dir erstmal für deine Zeit.
Bitteschön.
Das war's auch schon wieder bei BBAG, der Podcast. Weitere Infos gibt's auf bbag-online.de. Danke fürs Zuhören und bis bald!